So, guten Morgen, ihr Lieben. Ich möchte kurz beten, bevor ich anfange. Herr Jesus, ich danke dir, dass du auch jetzt da bist. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich bitte dich für geöffnete Herzen, für das Verständnis, für dein Wort. Und ich danke dir für die große Berufung, die du uns gegeben hast. Und wir möchten danach leben. Hab Dank. Amen. Ja, es müsst ihr heute mal mit mir Vorlieb nehmen. Nachdem unser Pastor krank ist, wurde ich gebeten, den Kolosserbrief abzuschließen. Wir hatten ja in den letzten Predigten durch verschiedene Prediger den Kolosserbrief mal betrachtet, den der Apostel Paulus geschrieben hat. Und jetzt geht es heute darum, dieses Thema abschließend noch einmal zu beleuchten. Wie jeder Brief, der versandt wird, hat vor allen Dingen der Brief nicht nur einen Absender, sondern er hat ja auch einen Adressaten. Und so sollten wir mal da beginnen. Was für ein Adressat hat der Apostel Paulus gewählt? Er hat an verschiedene Gemeinden geschrieben und er hat die Adressaten immer genau bezeichnet. Ist euch das schon mal aufgefallen? Also gelten diese Briefe immer nur in der Regel für die Adressaten. So wie du, wenn du einen Brief kriegst, der gilt für dich und nicht für den Nachbarn. Was bedeutet das? Ich zitiere mal folgende Adressaten. Kolosser 1, Vers 2, an die Heiligen in Kolossea und gläubigen Brüder in Christus. Epheser 1, 1, an die Heiligen, die in Ephesus sind und Gläubigen in Christus Jesus. Philippa 1, 1, an alle Heiligen in Christo Jesu zu Philippi samt den Bischöfen und Diakonen. Römer 1, 7, an alle Geliebten Gottes, berufenen Heiligen in Rom. Galater 1, 2, an die herausgerufenen Gemeinden in Galatien, das sind Auslesegemeinden, komme ich nachher drauf. 1. Korinther 1, 2, an die herausgerufene Gemeinde Gottes in Korinth, an die Geheiligten in Christus Jesus. 2. Korinther 1, 1, an die herausgerufene Gemeinde Gottes in Korinth samt allen Heiligen in der Provinz Achaia. Und 1. und 2. Thessaloniker, Kapitel 1, jeweils Vers 1, an die herausgerufene Gemeinde der Thessalonicher. In allen 9 Gemeindebriefen des Apostel Paulus sind die Adressaten genau definiert. Und es handelt sich bei allen um die herausgerufene Gemeinde der Heiligen. Thomas, herzlichen Dank für dein Vorwort. Man merkt, dass der Geist Gottes an mehreren Stellen gleich arbeitet. Noah, herausgerufene Gruppe von der ganzen Menschheit. Nicht die ganze Menschheit saß in der Arche. Es war eine herausgerufene Gruppe. Sogar bei den Tieren sind nur einzelne herausgezogen worden, die anderen nicht. Das ist göttliches Prinzip, ihr Lieben. Da gibt es nichts so wischiwaschi und alle kommen in den Himmel. Gibt es nicht nach der Schrift. Und wenn ich heute von Auswahlgemeinden sprechen muss, wie das in Kolossea war, und ich das auch schon ab und zu mal machen musste, dann kommt oft der Vorwurf, ja, du willst eine Elite-Gemeinde. Ja, dann müssen wir mal das Wort prüfen, was Elite heißt. Was ist in Gottes Plan mit dir und mir? Ist das nicht eine hohe Berufung gewesen, damals bei Noah, dass er den Noah genommen hat und den und seine Familie gerettet hat gegenüber allen anderen? Das ist göttliche Gnade, ihr Lieben. Und da müssen wir heute mal auch diese Seite betrachten. Also betrachten wir bitte zuerst einmal, dass diese Briefe nicht an Menschen gerichtet sind aller Art, nicht an alle, die sich Christen nennen und nicht an all solche, die einfach nur gläubig sind. Da fällt mir gerade etwas ein. Die neuen Bibelübersetzungen seit 1968 haben im Neuen Testament in der griechischen Übersetzung an vielen Stellen, ich glaube es sind 273 oder so ähnlich, Änderungen im Griechischen vorgenommen, damit das Testament ein bisschen besser in die heutige Zeit passt. Wer an mich glaubt, hat Jesus gesagt, der und so weiter. Und da steht nur noch, wer glaubt. Also Jesus ist rausgeflogen an vielen Stellen. Und das ist aber göttliches Prinzip, dass er immer eine Auswahl hat und mit diesen Menschen seinen Plan umsetzen will und sein Ziel erreichen. Und deshalb nennt es die original griechische Sprache Ekklesia-Gemeinde. Ekklesia ist eine herausgerufene Gemeinde, also gerichtet an Menschen, die sich auf dem Weg der Heiligung befinden, an Brüder und Schwestern in der Stellung in Christus, haben wir bei allen Adressaten vorher gelesen. Also an die Heiligen in Jettingen. Kannst du mal überlegen, ob du dich dazu zählst? Hoffentlich ja. Das ist eine Berufung. Das ist nicht ein Charakterprinzip, dass du dich furchtbar anstrengen musst. Nee, es ist erstmal eine Berufung. Würde Paulus auch heute noch schreiben und genau so formulieren, wenn er euch einen Brief schreiben würde, uns hier? Ich denke ja. Wenn wir unter diese Adressaten das bewusst sind, dann verstehen wir auch, warum viele Christen die paulinischen Briefe gar nicht verstehen, nicht verstehen wollen oder sogar nur kritisieren oder vielleicht auch noch falsch auslegen. Das gibt's ja alles. Wenn wir aber zur Gemeinde der auserwählten Heiligen gehören wollen, dann müssen wir die paulinischen Briefe uns wirklich zu Herzen nehmen und unser Leben diesbezüglich prüfen. Da haben wir ja letzten Sonntag ein sehr gutes Beispiel gehabt mit der alten Jacke ausziehen und die neue an. Das war super. Da kann man nur sagen, das kann einen jeden Tag begleiten. Ich möchte an dieser Stelle mal einen kurzen persönlichen Einschub machen. Diejenigen, die uns Gottes Wort predigen, ihr Lieben oder lehren, müssen es an erster Stelle selbst leben. Wir müssen auf unsere Knie gehen, während wir die Botschaft vorbereiten und fragen, Herr, ist dieses Bibelwort auch in meinem Leben wirklich schon Wahrheit geworden? Wenn das nicht der Fall ist, dann sollten wir doch mal ehrlich genug sein, unseren Zuhörern zu sagen, ich wünschte, ich wäre ein besseres Vorbild der Lehre in diesem Text, als ich es tatsächlich bin. Aber ich bin eben immer noch im Wachstumsprozess. Auch der Apostel Paulus hat es gesagt, Philipper 3, Verse 12 bis 14. Nicht, dass ich es schon erlangt habe oder schon vollendet sei, ich jage aber danach, dass ich das auch ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin, also berufen. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür, dass ich es ergriffen habe. Eins aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich nach dem, was vor mir ist und jage nach dem Ziel, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Diesen Worten des Apostel Paulus möchte ich mich anschließen und euch erklären, dass ich, auch wenn ich predige, immer noch nicht vollendet bin. Wohl Christus in mir, aber ich bin einfach noch nicht fertig. Ich weiß nicht, wie ihr das in eurem Leben seht. Trotzdem müssen wir die Wahrheit des Wortes Gottes immer verkündigen und euch um Fürbitte bitten, dass wir durchhalten. Niemand von uns ist perfekt. Und wenn der Herr meint, wir haben die Vollendung erreicht, dann wird er uns schon zu sich nehmen. Es gibt keine perfekten Nachfolger und auch keine perfekten Gemeinden. Das gibt es nicht. Am Ende. Ja, aber nicht auf dem Weg. Wir sollen aber auf dem Weg der Heiligung sein und Wachstum vorleben. Die Menschen um uns herum müssen wissen, dass wir gewöhnliche Menschen sind, die im Reifeprozess stehen. Amen. So, jetzt wieder zur Predigt. Am letzten Sonntag, ich möchte es nochmal wiederholen, haben wir ganz deutlich vorgeführt bekommen, was es bedeutet, unseren alten Menschen abzulegen. Ausführlich im Kolosserbrief dargelegt. Und den neuen Menschen in Christus anzuziehen. Wie viele Christen leben jeden Tag nur im alten Adam und haben noch nicht einmal verstanden, was es heißt, durch die Taufe in den Tod auch gleichzeitig mit Jeschua auferstanden zu sein, in ein neues Leben hinein. Und jetzt leben wir einfach nicht mehr im Fleisch, sondern im Geist. Und gerade deshalb hat Paulus ausführliche Erklärungen an die Gemeinden der Heiligen geschrieben, was es im Alltag bedeutet, in Christus zu sein. Das hat mir von Anfang an, als ich in die Gemeinde zum ersten Mal gekommen bin, sehr gut gefallen, dass Christus der Mittelpunkt ist und dass es darum geht, dass wir in Christus sind. Wir finden in Römer 12 in den Versen 9 bis 21 einen 24-Punkte-Katalog. Wir finden in Kolosser 2 und 3 einen 36-Punkte-Katalog und in Epheser 4 bis 6 einen 55-Programmpunkte-Katalog. Alles für die Gläubigen in Christus. Jetzt keine Sorgen. Also 115 Punkte kann ich heute nicht alle durchmachen. Die müsst ihr auch nicht auswendig lernen und da müsst ihr auch nicht euch selber prüfen, wo stehe ich da jetzt. Aber wenn man diese 115 Punkte mal durchguckt in der Stille, dann weiß man, was Gott sich vorstellt unter einem Leben eines von ihm Berufenen und Heiligen. Und das muss unser Weg sein, dahin zu kommen. Diese von Paulus aufgeführten 115 Punkte, und da gibt es noch mehr an anderen Stellen, zeichnen einen ganz berufenen Heiligen, einen Sohn Gottes aus. Kein christliches Baby, sondern ein Mensch, der ein Kind Gottes geworden ist. An dieser Stelle noch der Hinweis, nicht alle Menschen sind Kinder Gottes. Alle Menschen sind Geschöpfe Gottes. Kinder Gottes musst du erst werden und dann musst du heranwachsen zu einem Sohn Gottes. Und diese Punkte sind so essentiell, um das uns von Gott in unserer Berufung festgelegte Ziel der Sohnschaft überhaupt zu erreichen. Aber jetzt bitte keine Angst, ich möchte nicht zur Gesetzlichkeit aufrufen oder dass ihr euch anstrengen müsst, das alles zu halten. Ich muss eine Hoffnung liefern. Der letzte Punkt der 115 Programmpunkte des Paulus heißt, die Gnade sei mit euch. Die Gnade ist, die es macht. Wenn wir also täglich in der Stellung in Christus sind und bleiben, so wie es Jeschua in Johannes 15, Vers 4 gelehrt hat, dann werden wir alle Punkte erfüllen und auf dem Weg der Heiligung das Ziel aus Gnade erreichen. In Johannes 17, in diesem hohepriesterlichen Gebet, was hat er Jesus gesagt? Ich habe mich für sie geheiligt. Ist das nicht wunderbar? Er hat sich schon geheiligt für dich und mich. Was muss ich noch tun? Nur bloß gehorsam sein. Den Rest macht der Herr alleine. Aber am Gehorsam liegt es ja oft. Und auch am Glaubensgehorsam. Wir haben oft andere Vorstellungen, andere Wünsche, andere Pläne. Aber Gott hat einen Plan. Und wenn wir auf den Plan eingehen, in unserem privaten Leben, in der Gemeinde, einfach da, wo wir hingestellt sind, dann kommen wir unter den Fluss der Gnade und der Herr macht alles automatisch. Paulus schreibt nicht umsonst in allen seinen Briefen von der Gnade und stellt uns in seinen Grüßen unter die Gnade. Die Gnade Gottes gilt grundsätzlich für alle Menschen und deshalb hat er auch seinen Sohn für uns, für die ganze Menschheit, geopfert. Aber für die auserlesenen Heiligen scheint die Gnade noch besonders zu sein, eben um dieses göttliche Ziel zu erreichen. Prüfen wir einmal, wie die Bibel endet. Das Wort kennt ihr vielleicht auswendig. Dieses Wort dürfte für unsere heutige Botschaft aber von besonderer Bedeutung sein. Offenbarung 22, Vers 21. Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi sei mit allen Heiligen. Mit allen Heiligen steht da. In der Elberfelder Übersetzung, in der Schlachter Übersetzung, in der Grünewald Übersetzung, in der Albrecht und sogar in der Originalkonkordanten. In allen fünf steht der Begriff, sei mit allen Heiligen. In den anderen Übersetzungen steht er nur, sei mit euch. Ist nur ein Hinweis am Rande. Nicht aufgrund unserer Anstrengungen erreichen wir das Ziel, sondern nur aufgrund der Bleibestellung in Christus. Und diese Frucht der Heiligung, ihr Lieben, die ist so zwingend erforderlich. Und deshalb hat der Apostel Paulus auch in seinen Briefen, wo ich die verschiedenen Programmpunkte kurz aufgezeigt habe vorher, insbesondere auch im Kolosserbrief, ganz deutlich für den Alltag uns das hineingeschrieben. In Hebräer 12, Vers 14 steht, dass wir in der Heiligung bleiben sollen, der Heiligung nachjagen, weil ohne Heiligung niemand den Herrn schauen wird. Und das Ziel schaffen wir nur aus Gnade in der Bleibestellung in Christus. Ich will nur ganz kurz vier Verse lesen aus Johannes 15, kennt ihr vielleicht ja auswendig, die Verse 4 bis 8. Bleibet in mir, Luther schreibt, und ich in euch. Stopp. Im Griechischen steht hier, bleibet in mir, dann bleibe ich in euch. Das ist eine Bedingung. Also wir müssen in der Stellung in Christus bleiben, damit er in uns bleibt. Ein bisschen ganz andere, schärfere Bedeutung. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen, wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer, und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Also diese Verse sollten uns eigentlich im Alltag ständig begleiten, weil diese Worte Jesu so wichtig und bedeutungsvoll für uns sind, ihr Lieben. Diese Bleibestellung in Christus ist für uns so wichtig und letzten Endes sogar ausschlaggebend, um das gesteckte Ziel überhaupt zu erreichen. Die Gnade vollbringt's. Das ist wichtig und ist auch gut, wenn wir denn gehorsam sind und wenn wir in der Stellung Christus verbleiben. Wir dürfen die Gnade aber nicht missbrauchen, indem wir einfach tun, was wir wollen und uns auf die Stellung da in Christus verlassen und dann denken, naja, die Gnade wird schon alles machen, ich mache, was ich will. Die Gnade genügt. Das heißt, die Gnade schafft das alles ohne unsere Anstrengung. Als meine erste Frau verstorben ist vor einigen Jahren, da habe ich auf den Grabstein nur schreiben lassen, deine Gnade genügt. Ihr Lieben, die Gnade Gottes genügt, damit wir das Ziel erreichen, auf dem Weg des Gehorsams ihm nach. Und wenn ich noch einmal zurückblenden darf, was wir in den letzten Predigten hörten aus dem Kolosserbrief, dann kann man in wenigen Worten, als Worten die Weisungen zusammenfassen. Die Weisungen im Kolosserbrief sind wie folgt zusammengefasst. Wir müssen im neuen Menschen leben, weil wir unseren alten Adam endgültig ausgezogen haben. Ihr müsst immer an das Bild denken, letzten Sonntag, alte Jacke aus und in den Müll. Ausgezogen den alten Menschen, den adamitischen, mit ganz seinen Wesen und Denken und Gefühlen und Erfahrungen und einfach hinein in Christus und in diesem neuen Leben wandeln. Warum will das der Herr von uns? In Kolosser 3 lesen wir Vers 4, wenn aber der Messias einmal allen sichtbar werden wird, dann werdet auch ihr offenbar werden mit ihm in Herrlichkeit. Da steckt so eine große Berufung drin, da werden wir nachher noch drauf kommen, was das letzten Endes bedeutet, was da im Kolosser geschrieben ist. Das ist ganz essentiell. Aber ich möchte ein paar Fragen stellen. Verstehen wir unsere Berufung? Verstehen wir, warum wir eine Gemeinde der Heiligen sein sollen? Wollen wir nur errettet sein oder echte Jünger Jesu? Wir werden seine Jünger werden nach Johannes 15, was wir gelesen haben, wenn wir in Christus sind. Vorher nicht. Wollen wir nur die Schächergnade haben und ins Paradies kommen? Oder wollen wir uns wirklich heiligen lassen, um den Herrn zu sehen? Denn ohne Heiligung wird niemand den Herrn sehen. Das steht in der Schrift. Das sind Fakten. Und ich gehe davon aus, dass viele Menschen, die schon den Schritt in die Ewigkeit gemacht haben, dann feststellen, dass sie Gott nicht schauen. Wenn wir errettet sind, ist gut. Ist ein ganz großes Gut und eine ganz große Gnade, aber der Herr will mehr. Wollen wir Teil der Ekklesia sein, der herausgerufenen Auswahlgemeinde, die den Messias vervollständigt? Herausgerufen wie damals bei Noah aus der großen Menschheit heraus in die Arche hinein, Sonderstellung. Ekklesia heißt Auswahlgemeinde. In Epheser 1 lesen wir in den Versen 4 bis 6, denn in ihm hat er uns schon vor Erschaffung der Welt erwählt. Wozu? Einmal heilig und tadellos vor ihm zu stehen. Das ist unsere Berufung. In Liebe hat er uns für sich zur Sohnschaft in Christus Jesus vorherbestimmt, nach dem Wohlgefallen seines Willens, zur Sohnschaft, zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, mit der er uns begnadet hat durch seinen geliebten Sohn. Und hier geht das Geheimnis unserer Berufung deutlich hervor. In Epheser 1, im Vers 18 lesen wir, und er gebe euch erleuchtete Augen des Herzens, damit ihr erkennt, zu welcher Hoffnung ihr von ihm berufen seid und wie reich die Herrlichkeit seines Erbes für die Heiligen ist. Oh, schwere Botschaft, oder? Müsst ihr abschlucken? In diesen Versen steckt ein ganz großes Geheimnis, ihr Lieben. Die Gemeinde Ekklesia, die herausgerufene Auswahlgemeinde. Ich möchte mal versuchen, das zu erläutern. Deshalb hat der Apostel Paulus so deutlich geschrieben in seinen Briefen. Der Vater im Himmel hat seinen Sohn Jeshua alles untergeordnet unter seine Füße und hat ihn gesetzt zum Haupt der Gemeinde, die da ist, sein Leib. Es gibt 12 Bibelstellen im Neuen Testament, die explizit aussagen, die Gemeinde, die da ist, sein Leib. Wir halten also mal fest, dass die Gemeinde den Leib Jesu bildet, Epheser 1, 23 zum Beispiel. Wir sind Glieder an seinem Leib, 1. Korinther 6, 15. Und Jeshua ist das Haupt der Gemeinde. Jetzt lenken wir mal den Blick auf den griechischen Urtext in Epheser 1, 23. Welche sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und da steht im griechischen Urtext Vervollständigung. Welche sein Leib ist, die Vervollständigung des Messias. Wenn wir das einmal in der Tiefe verstanden haben und wenn Jesus das Haupt der Gemeinde ist, dann vervollständigt die Gemeinde, weil sie den Leib Jesu ist, den Messias. Und dann kann er wiederkommen. Das heißt im Ergebnis, Gott hat Jesus zum Haupt der Gemeinde gesetzt, welches sein Leib ist, nachdem die Vervollständigung des Messias dann geschehen soll. Und diese Erkenntnis ist nicht gewaltig. Wir, die Auswahlgemeinde der Heiligen, vervollständigen den Messias, weil er das Haupt ist und wir sein Leib. Wie war das bei Noah damals? Der ist herausgerufen worden aus der ganzen Menschheit, abgesondert worden, ausgewählt, um eine neue Menschheit dann aufzubauen über die Familien und sogar die Tiere. Wenn das wann und wie geschieht, das wissen wir nicht genau. Aber die Antwort gibt uns Paulus im ersten Brief an die Thessalonicher, wo er die Entrückung der Gemeinde beschreibt. Da könnt ihr im Kapitel 4 in den Versen 16 und 17 lesen, denn da heißt es, er selbst, der Herr, wird, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt vom Himmel herniederfahren und die Toten in Christus werden auferstehen zuerst. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zugleich mit ihnen entrückt werden in Wolken zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und also werden wir bei dem Herrn sein alle Zeit. Das glauben wir doch, oder? Amen. Ja. Ja, das ist nicht so deutlich in vielen Gemeinden der Christenheit heute. In den Kirchen wird über Entrückung gar nicht mehr gesprochen. Die wissen ja auch nicht, was das bedeutet und wie man da hinkommt. Aber die Auswahlgemeinde, die berufen ist vor Grundlegung der Welt und da gehörst du und ich dazu, deshalb sitzt du ja heute und hörst auch die Botschaft. Gott hat uns dazu erwählt, er hat uns ersehen. Wenn wir also entrückt werden wollen, das heißt dem Herrn entgegengerückt in der Luft, um ihn, den Messias, zu vervollständigen, der das Haupt ist, dann müssen wir Geheiligte in Christus sein. Und deshalb ist die Botschaft im Kolosser, die wir ganz durchgearbeitet haben, so sehr wichtig, immer in Christus zu sein, nach Johannes 15 auch. Es ergibt sich schon die Logik, dass die Glieder am Leib Jesu nur Menschen sein können, die zur Sohnschaft vorherbestimmt sind, Epheser 1,5, und die in der Stellung in Christus zu Söhnen Gottes herangewachsen sind, die sich haben heiligen lassen auf dem Weg dem Lamme nach. Das ist doch logisch. Es kann doch nicht nur das Haupt geheiligt sein und alle Glieder nicht. Das geht doch nicht. Also Gott hat einen Plan. Und er hat einen guten Plan und einen genauen Plan. Es sind Menschen, die erkauft sind als Erstlinge für Gott und dem Lamm. Und da will ich euch auch noch mal ein kleines Geheimnis sagen. In Offenbarung 14, wo die 144.000 auf dem Berg Zion stehen, da steht im Vers 4, diese wurden erkauft aus den Menschen, als Erstlingsfrucht für Gott und das Lamm. Und das steht in der hebräischen Übersetzung, also das Neue Testament ist ja im Original im Griechischen geschrieben, aber auch das griechische Neue Testament wurde ins Hebräische übersetzt. Und wenn man das mal betrachtet, dann kann man vieles noch besser verstehen. Und da steht in der hebräischen Übersetzung aus dem Griechischen übersetzt, das Wort Erstlinge, was da steht, Erstlingsfrucht, da steht der hebräische Begriff Bene Ha Elohim. Und das heißt Söhne Gottes. Das ist ein Geheimnis. Söhne Gottes. Deshalb habe ich vorhin auch gesagt, in Epheser 1,5 steht es ja, er hat uns zur Sohnschaft vorherbestimmt. Also nicht nur Kind Gottes zu werden und zu bleiben, sondern unsere Kinder wachsen ja auch alle. Und werden größer und werden erwachsen. Und so müssen wir in unserem Glaubensleben auf dem Weg dem Lamme nach wachsen in die Sohnschaft hinein. Am Tag der Entrückung werden wir ihm entgegengerückt in der Luft. Und so werden wir als Ekklesia-Gemeinde, nochmal Auswahlgemeinde heißt es, die da ist, sein Leib mit ihm, dem Haupt der Gemeinde, vereint werden und ihn vervollständigen. Das ist Gottes Plan für dich und mich. Und deshalb hat er den Apostel Paulus beauftragt, in all seinen Briefen so viele Punkte zu schreiben, damit wir das verstehen und damit wir nachjagen diesem Ziel. Der Apostel Paulus war ja so ein Mensch, der studiert war, zu den Füßen Gamaliels da gesessen ist, der erkannt hat, ich bin einer der größten Sünder oder der größte, aber ich strebe danach. Er hat es erkannt, in den Plan Gottes hineinkommen zu wollen. Und dann, wenn Jesus wiederkommen wird, nach Ablauf der antichristlichen Zeit, wird er wiederkommen, und da steht geschrieben, mit seinen vielen tausend Heiligen. Im Judas, Vers 14 und 15, siehe, der Herr kommt, mit vielen tausend Heiligen Gericht auszuführen über alle und alle Gottlosen. Und in Sacharja 14, Vers 5b lesen wir, denn wird der Herr, mein Gott, kommen und alle Heiligen mit ihm. Hier kommt Jesus wieder mit seinem Leib, mit der ganzen Gemeinde, mit den Heiligen, mit den Söhnen Gottes, die sich haben heiligen lassen. Und da gibt es eine wunderschöne Bibelstelle in Hebräer 10, 14. Albrecht Übersetzung sagt, denn mit einem Opfer hat er alle, die sich heiligen lassen, für immer zur Vollkommenheit gebracht. Also sich heiligen lassen ist eine Entscheidung, die fängt bei mir im Kopf an, dass ich sage, Herr, ich will wirklich mich heiligen lassen. Ich will den Weg gehen, den du beschrieben hast im Kolosser, in den anderen Briefen, was wir gehabt haben. Aber ich selber schaff's nicht. Ich muss mich auch nicht anstrengen. Aber der Christus in mir schafft's. Und deshalb ist die Bleibestellung in Christus so wichtig. Und im Alltag ist es so, ach, da stelle ich öfters fest, dass mein alter Hartmut-Ego gerade richtig sauer reagieren will oder etwas durchdrücken, so wie das da so ist. Und dann muss ich sagen, stopp, alter Mensch, du bist gestorben. Damals, am 12.03.1966, im Wassergrab. Seither hast du nichts mehr zu sagen. Christus ist in mir und er lebt. Und dann sage ich, Herr, und was muss ich jetzt machen? Und der Herr ist immer gnädig. er zeigt uns dann schon den nächsten Schritt. Ob der uns dann gefällt oder nicht, ist eine andere Frage. Aber das ist der Prozess, dass wir uns verändern lassen können. Und das nennt Hebräer 10,14, die sich heiligen lassen. Es gibt viele Menschen, die wollen sich nicht heiligen lassen. Es gibt auch. Wenn Jeshua wiederkommt, ihr Lieben, dann sind wir also dann mit dabei, wenn wir uns den haben heiligen lassen wollen, denn dann hat er uns aus Gnade zur Vollkommenheit gebracht und dann auch geholt. Ihr lieben Geschwister, haben wir heute verstanden, weshalb es unsere Ältesten wohl aufgegeben war, den Kolosserbrief mal durchzuarbeiten? Ich möchte mich da wirklich bedanken. Denn das sind wichtige Entscheidungen auch im Ältestenrat. Was steht jetzt auf Gottes Plan? Und wenn das jetzt auf Gottes Plan steht für unsere Gemeinde, dann ja, müssen wir auch gehorsam sein. Dann wird der Kolosserbrief durchgearbeitet und dann kommen wir immer noch weiter an andere Stellen. Und dieses Durcharbeiten führt uns doch gerade dazu, dass wir verstehen müssen, warum wir unser altes adamitisches Wesen ausziehen und das neue Leben anziehen müssen. Ich sage es jetzt zum dritten oder vierten Mal. Letzten Sonntag ist es so deutlich vorgeführt worden, das werde ich nie vergessen, das Bild. Es ist immer ganz gut, wenn man solche Bilder hat. Alte Jacke aus und weg und jetzt sind wir im neuen Leben. Die alte Jacke, die reagiert nur oft, genauso wie dein alter Adam im Wassergrab, der taucht immer mal wieder auf und will irgendwas. Aber das dürfen wir ihn doch im Alltag erkennen. Und wenn wir da nicht täglich der Gnade uns anbefehlen, dann können wir auf dem Weg dem Lamm nach die Heiligung nicht erreichen. Das heißt, den alten Adam im Wassergrab lassen, sagen, ich lebe in einer neuen Kreatur. Wie sagt Paulus, das Alte ist vergangen, es ist so manches neu geworden. Nee, alles ist neu geworden. Und der Prozess der Heiligung, den müssen wir durchlaufen, wenn wir denn den Herrn schauen wollen. Ich kriege jedes Mal Gänsehaut, wenn ich zu einer Beerdigung gehen muss und da ein Pfarrer, einem Weltmenschen, einer, der in Sünde begraben ist, dann vom Himmel spricht. Das sagt meine Bibel nicht. Es gibt verschiedene Stufen. Sogar der Schächer am Kreuz, der war ja nicht getauft. Aber er war errettet. Jesus, er hat gesagt, denke an mich, wenn du in dein Reich eingehst. Und was hat Jesus gesagt? Heute noch wirst du mit mir wo? Im Paradies sein. Nicht im Himmelreich, im Paradies. Und da müssen wir extra lehren, mal, damit wir das verstehen, diese Unterschiede. Aber gut, er hat in der Ewigkeit einen Platz im Paradies bekommen. Aber heute geht es hier um eine Auswahlgemeinde, die geheiligt werden soll, um das Ziel zu erreichen, zu dem dich der Herr schon vorbestimmt hat, vorherbestimmt, nach dem Ratschluss seines Willens, ehe er die Welt gegründet hat. Stell dir mal vor, da hat er dich und mich schon gekannt und hat schon gewusst, den brauche ich, dem will ich diesen Weg zeigen, so wie damals Noah. Wenn wir als Gemeinde den Leib Jeschuas darstellen sollen, sogar so wie es der Apostel Paulus uns lehrt, dann müssen wir besonders darauf achten, als ein Sohn Gottes im Glauben heranzuwachsen, wie ich vorhin gelesen habe. Wir sind Glieder am Leib Jesu. 1. Korinther 6,15, wisst ihr nicht, dass eure Leiber Christi Glieder sind? Wie könnte der Leib Jeschuas Glieder haben, die nicht geheiligt sind? Die nicht das Prädikat Sohn Gottes tragen, sein Bild und sein Wesen. Das haben wir auch letzten Sonntag gehört. Das Wesen Christus, das müssen wir erreichen. Oh, da fällt mir jetzt gerade etwas ein, das muss ich mal sagen. Ich weiß von einem hohen israelischen General, der sich vor Jahren bekehrt hat zu Christus und dessen Vater sogar ein führender Rabbiner ist. Und der war eingeladen in einer großen Rabbinerkonferenz Europas und hat dort versucht, für Jesus ein bisschen zu kämpfen. Und dann hat in der Kaffeepause ein Rabbiner, ein Großer, ihn zur Seite genommen und hat gesagt, eins muss ich dir noch sagen, du musst noch viel lernen, um das Wesen Jesu zu tragen. Wir wissen schon, dass das der Messias ist. Das sagen wir jetzt aber noch nicht. Aber du musst erst noch lernen, das Wesen Jesu anzunehmen. Du bist ein halber Petrus und sonst noch irgendetwas. Aber das Wesen Jesu finde ich noch nicht bei dir. Sein Bild. Oh, wenn das ein Rabbiner sagt, dann müssen wir es erstmal recht so annehmen. Auf dem Weg zur Sonnschaft der Lieben ist die praktische Heiligung eben einfach dringend erforderlich, indem wir uns ganz einfach im Gehorsam immer unter Gottes Willen hingeben und uns seiner Gnade anbefehlen. Geh ja nicht raus heute und sag, der Bruder Hartmut hat gesagt, ich muss mich anstrengen. Habe ich nicht gesagt. Die Gnade ist es. Nur so können wir in der Bleibestellung in Christus verbleiben. Und da müssen wir jeden Tag darauf achten, dass uns der Feind nicht aus dieser Stellung herausbringen kann. Aber gerade das ist doch sein Ziel. Wisst ihr, wenn eine Gemeinde sich auf dem richtigen Weg befindet und wenn geistliches Wachstum angestrebt wird, dann ist der Feind tätig, dann muss er ja handeln. Denn da will er eindringen, er will Unruhe stiften, Zwietracht sehen und aus der Stellung in Christus uns herauskatapultieren. Ich könnte euch xx Gemeinden sagen, da ist die Welt so tief in der Gemeinde, da kann der Teufel auf dem Dach schlafen, da muss er nichts tun, da ist schon alles erledigt. Aber bei einer Gemeinde, die auf dem Weg ist, dem Lamme nach, da geht's los. Und wenn es da Probleme gibt in der Gemeinde, ich kenne ja unsere Gemeinde kaum hier, ich bin Ihnen ganz froh, ich kriege von Problemen, falls es gibt, gar nichts mit, kriege ich auch nicht mit, ist auch gut. Aber solltet ihr Probleme haben, irgendwelche Art, dann ist das schon mal ein äußeres Zeichen, dass die Gemeinde auf dem richtigen Weg ist und der Teufel will das stören. Das ist ganz einfach formuliert. So ist es. Und nur so können wir, wenn wir uns im Gehorsam unter den Willen Gottes stellen, ganz nach seiner Schrift, nach all den 115 Punkten, die ich vorhin so ganz leicht angezeigt habe, wenn wir da im Gehorsam stehen und einfach dann das tun, wenn der Geist Gottes uns jetzt in einer bestimmten Situation mahnt, lass das oder tu das, und wir uns unter seiner Gnade uns befinden, dann wird es funktionieren. Der Feind ist besiegt. Und der Feind hat kein Recht. Und wenn du in der Stellung in Christus bist, dann, oh, ich könnte so viele Beispiele erzählen, wie das Blut Jesu eine Kraft ist, wie die Stellung in Christus eine Kraft ist. Da kann alles Mögliche passieren. Der Herr hat's im Griff. Und der Teufel weiß doch ganz genau, dass er nicht mehr viel Zeit hat, um hier auf der Welt zu toben. Wir leben in der Endzeit. Wenn man darüber sprechen würde, seit circa 120, 130 Jahren, das kann man an historischen Daten so gut wie nachweisen, dass das die Zeit ist, in der wir jetzt leben, wo Gott irgendwann mal zum Abschluss kommen möchte. Und der Teufel weiß, dass er jetzt nicht mehr viel Zeit hat. Und deshalb hat er es sich zur Aufgabe gemacht, die Zubereitung des Leibes Jesu, die Zubereitung der Ekklesia-Gemeinde einfach zu verzögern. Und das versucht er dadurch, dass er uns nicht in der Stellung in Christus sehen will. Er will uns immer in der alten Natur halten, manchmal auf eine ganz subtile Art und Weise. Da sagen Leute zu mir, und das Geld sagt, aber Bruder Hartmut, das ist doch nicht schlimm, wenn ich so denke. Und da sage ich, du sagst es selber, wenn ich so denke, dein Ich interessiert nicht. Du musst fragen, was sagt der Herr, was will er? So kann der Feind verhindern, dass wir Frucht bringen, so wie es der Herr Jesus in Johannes 15 erklärt hat, wenn wir nicht in ihm bleiben. Nur Jeshua in uns vermag es, uns zu heiligen. Du selber schaffst nicht. Kannst probieren. Gott hat. Wir haben es auch nicht geschafft. Ich bin seit 40 Jahren, 50 Jahren, 60 Jahren dran. Das kriegt man nicht hin. Aber er schafft's. Wenn wir nun die 115 Programmpunkte mal betrachten würden, die uns Paulus in seinen Briefen in die Römer, Epheser und Kolosser hinterlassen hat, dann verstehen wir, was es in der Alltagspraxis bedeutet, sich Stück für Stück heiligen zu lassen. Das sind keine Gemeinderegeln, keine frommen Sätze, sondern es ist ein Aufgabenkatalog für unseren Alltag auf dem Weg der Heiligung, auf dem Weg dem Lamme nach. Offenbarung 14, die Söhne Gottes, die Bene Ha-Elohims, die da genannt sind, die sind dem Lamme gefolgt, wohin es ging, steht. Könnt ihr nachlesen. Haben wir verstanden, wozu wir berufen sind? Nämlich zu Erstlingen, nicht nach unseren Wünschen, sondern nach dem Ratschluss seines Willens, berufen zu Bene Ha-Elohims, zu Söhnen Gottes. Und wenn schon Jeshua als Sohn Gottes nur das Haupt der Gemeinde ist und die Gemeinde den Messias als Leib vervollständigen soll, dann müssen doch auch die Glieder seines Leibes Söhne Gottes sein und nicht nur geistliche Babys bleiben, die noch Milch brauchen. Apostel Paulus hat das ganz deutlich geschrieben. Und dann muss Jeshua so lange warten, bis das letzte Glied in seinem Leib bereitet ist, damit er als Messias vervollständigt werden kann. Und genau das weiß der Teufel. Und deswegen tut er genau an dieser Stelle seine Anfechtungen bringen. In den Gemeinden, wo das Ziel ist, sich wirklich heiligen lassen zu wollen, da fängt er an, uns zu stören. Das teuflische Motiv ist es nun, uns als fleischliche Christen laufen zu lassen in unserer alten Adamsnatur. Nochmal zurück zum letzten Sonntag. Alte Jacke aus, neue Jacke an. Alter Mensch, das adamitische Wesen ist abgelegt und wir leben in der Neuschöpfung in Christus. Und das gefällt dem Teufel gar nicht. Sein Ziel ist es in dieser Endzeit, möglichst viele von uns in der alten Adamsnatur zu belassen und nicht in die Stellung in Christus hineinzukommen, damit der Leib des Messias nicht zum Abschluss kommt. Er weiß doch ganz genau, dass die ganze Kreatur ängstlich wartet, und das ist auch immer so eine wichtige Bibelstelle, dass die Söhne Gottes offenbar werden. Und deshalb wird er mit allen Mitteln versuchen, die echten Gemeinden jetzt in der Endzeit zu zerstören oder zumindest dort einzudringen. Ich lese den Satz in Römer 8, Vers 19. Denn das sehnsüchtige Harren der Schöpfung wartet auf die Offenbarung der Söhne Gottes. Wann ist denn das? Jetzt können wir mal logisch nachdenken. Wenn der Tag der Entrückung kommt und die Gemeinde geholt wird, dann werden die Söhne Gottes offenbar. Das ist ja in vielen Büchern. Die Regale sind da voll beschrieben, wie denn das alles sein könnte. Der Flugzeugpilot gehört vielleicht dazu, dann stürzt die Maschine ab und lauter solche Sachen sind da, geschrieben von irgendwelchen klugen Leuten. Aber ist doch ganz einfach, wenn die Entrückung so stattfindet, wie es die Bibel uns sagt, dann werden die Söhne Gottes offenbar, das lesen wir in Römer 8, Vers 19. Nicht nur Jeshua wartet, bis seine Ecclesia-Gemeinde entrückt werden kann, auch die ganze Kreatur wartet auf diesen großen Tag der Offenbarung der Söhne Gottes. Die ganze Kreatur leidet unter dieser satanischen Macht in der ganzen Welt. Und deshalb ist dieser Tag, wenn die Söhne Gottes offenbar werden, für die ganze Schöpfung eine Erfüllung ihrer Sehnsüchte. Am Tag der Entrückung, wenn die Auswahlgemeinde Jeshua in der Luft ihm entgegengerückt wird, da werden die Söhne Gottes offenbar. Und das sind Menschen, die Gott vorherbestimmt hat und berufen hat. Ich lese aus demselben Kapitel, Römer 8, ist übrigens mein Lieblingskapitel in der Bibel. Das beginnt so, ist nun nichts Verdammliches an denen, die in Christo Jesus sind. Und wenn ich eine neue Bibelübersetzung irgendwo lese, ist das der erste Vers, den ich sofort angucke. Was steht da? Da steht nämlich, die nicht nach dem Fleisch leben, sondern nach dem Geist. Also alter Mensch abgelegt, neuer Mensch angezogen, dann ist Christus in mir und dann ist nichts Verdammliches an mir. Und dann gucken wir mal das ganze Ding da durch. Ich hatte, fällt mir gerade ein, als 19-Jähriger Zivildienst gemacht, 18 Monate. Und in einem Kinderheim, und da musste ich auch öfters im Büro da was machen, und den Pfarrer der Gemeinde, der war ein Pastor einer freieren Gemeinde dort, ab und zu mal fahren. Und dann musste ich ihn zu einer Beerdigung fahren, und ich hatte keine Lust, damit reinzugehen. Ich habe im Auto gewartet, habe ich meine Bibel gelesen, und da kam er. Und dann sagt er: Na, junger Mann, was haben Sie denn gelesen? Habe ich gesagt: Römer 8. Ach, hat er gesagt, vielleicht dauert es noch ein paar Jahrzehnte, bis Sie Römer 8 in der Tiefe verstehen. Das wünsche ich Ihnen. Und wenn Sie es dann mal kapiert haben, dann können Sie vielleicht auch mal drüber predigen. Da dachte ich, was quatscht auch der? Also, ich habe das einfach nicht so annehmen können. Aber in Römer 8, 29 und 30, ich zitiere: Denn welche er zuvor ersehen hat, die hat er auch verordnet, dass sie gleich sein sollte in dem Ebenbilde seines Sohnes, auf dass derselbe der Erstgeborene sei unter vielen. Und da steht im Griechischen: zur Gleichgestaltung seines Sohnes. Welche er aber zuvor bestimmt hat, diese hat er auch berufen. Und welche er berufen hat, die hat er auch gerechtfertigt. Und welche er gerechtfertigt hat, die hat er auch verherrlicht. Ihr Lieben, ist das nicht das Ergebnis, das wir hören wollen? Er hat uns berufen und er hat uns sogar gerechtfertigt bis in die Herrlichkeit hinein. Er macht alles, wenn er denn in uns ist. Und jetzt zum Schluss noch ein bisschen der Hinweis aus dem Griechischen, dass wir dem Bild seines Sohnes gleichgestaltet sein sollen. Da steckt ein Geheimnis drin. In der hebräischen Sprache, dass Gott den Menschen geschaffen hat und hat nach unserem Bild, da steckt ein Wort, das Wesen und Gestalt abbildet. Das heißt, insbesondere brauchen wir das göttliche Wesen. Und das nennt sich Wesensgleichheit. Und das schaffen wir nur in der Stellung in Christus. Das Programm Gottes also für die Entrückungsgemeinde biblisch vorgegeben ist: vorherbestimmt, ehe der Welt grundgelegt war, berufen, gerechtfertigt, gleichgestaltet und dann verherrlicht. 5 Punkte. Und 5 ist die Zahl der Gnade. Nicht anstrengen. Er hat aus Gnade dich vorherbestimmt, aus Gnade dich berufen, vielleicht für den einen oder anderen Dienst, dann tu ihn mit Freuden. Vom Putzen bis zum Predigen, egal alles, ist alles gleich. Und er hat dich auf deinem Lebensweg durch Christus gerechtfertigt. Und wenn du dich auf dem Weg der Heiligung befindest, dann kommst du in die Gleichgestaltung des Christus hinein. Und dann kommt am Ende die Verherrlichung. Und alles ist Gnade. 5 Eigenschaften. Alles auf diesem Weg von der Vorherbestimmung bis zur Herrlichkeit ist Gnade. Und nicht dein Verdienst und nicht mein Verdienst. Nochmal, die Gnade genügt. Ihr lieben Geschwister, wir haben die Größe unserer Berufung verstanden und warum es Paulus so wichtig war, uns die Programmpunkte für die Heiligen in Christus nahezubringen. Da ist der Kolosser ein ganz, ganz wichtiger Brief. Ich danke den Ältesten, dass sie sich führen ließen, die Gemeinde über den Kolosserbrief in die Programmpunkte für die Heiligen hineinzuführen. Der Herr segne euch, das alles in der Tiefe zu verstehen. Der Heilige Geist möge euch dabei auch helfen und euch immer daran erinnern, wozu ihr berufen seid. Der Christus in euch wird euch die Weisheit geben, den Feind, seine Motive und seine Versuche zu erkennen, euch aus der Stellung in Christus herauskatapultieren zu wollen. Der Geist Gottes zeigt dir das im Alltag auf: Stopp, das ist der Feind, das ist jetzt ein Angriff. Der Herr segne euch und möge euch die Kraft geben, dem Feind zu widerstehen, um in der Gnade den Weg der Heiligung zu gehen, bis zur völligen Gleichgestaltung in das Wesen Jeshua hinein. Alte Jacke auslassen, neue Jacke angezogen haben, das neue Wesen in Christus. Die Gnade sei mit euch allen. Ich möchte zum Schluss noch beten. Herr, ich danke dir für die Größe der Berufung und der Wählung, für die Vorherbestimmung, die du uns aufgezeigt hast und wie du den Apostel Paulus benutzen konntest in seinen Briefen, uns all diese Wegweisungen mitzugeben. Und wir wissen, dass du, wenn du in uns bist, das Ziel für uns erreichst. Ich danke dir, dass du uns die Augen öffnest für diese Größe der Berufung und das Erkennen der Gnade. Und wir vertrauen dir in allen Dingen. Du wirst uns ans Ziel bringen. Hab Dank dafür. Amen.